Bruder Heller sprach in München über das Thema Freimütigkeit.
Und das teurer Bruder Riedinger gab, kann ich mir gar nicht denken, zu dem Zeugnis, das mir Gott für heute aufgetragen hat. Er hat uns gezeigt, von der Methode der Finsternis abzuschließen, die Menschen zu bedrohen, dass sie das nicht sagen, was sie denken, dass der Widerstand allmählich zerbricht und ins Unterbewusstsein abgeschoben wird, was eine gefährliche Sache ist, um dadurch ein Volk zu knechten in psychologisch, politisch, wirtschaftlicher, weltanschaulicher Weise. Und ich darf euch jetzt bezeugen, dass die Hauptarbeit, die grundlegende Arbeit des Heiligen Geistes, die ist, dem entgegenzuarbeiten oder vorzubeugen durch das, was die Schrift nennt, Freimut, Freudigkeit, offenes, freies Sagen dürfen. Und dieses Wort, das in der Schrift eine große Rolle spielt, das genau das Gegenteil ist der Methoden, von denen wir eben hörten, dieses Wort, gestattet mir, dass ich das eine Fremdwort nenne in dieser Stunde, heißt Paresia. Ist zusammengesetzt aus Pan und Rema, das heißt alles offen und frei heraussagen. Der Heilige Geist bewirkt eine frei und frohmachende Paresia. Und ich möchte euch in dieser Stunde einiges darüber aus der Fülle göttlicher, köstlichster Wahrheiten bezeugen, soweit man das in einer Stunde überhaupt kann. Freies, lösendes, beglückendes, offenes Heraussagen. Ich darf vielleicht, ehe ich mit Schriftzeugnissen beginne, wie wir es ja tun müssen, wenn wir biblischen oder göttlichen Wahrheiten gegenüberstehen, möchte ich euch erklären, was dieses Wort bedeutet. Es ist nicht nur die Freimütigkeit von Mensch zu Mensch, es ist auch die Freimütigkeit von Gott zu Gott und von Gott zu uns. Diese Freimütigkeit und Freudigkeit, die der Heilige Geist schenken kann, kein Menschengeist, keine Menschenmacht, keine Menschengewalten, keine Menschenweisheit, diese Freimütigkeit, diese Paresia, bewirkt erstens Lösung und Durchbruch aus der natürlichen Verkrampfung, Angst, Schuld, Not, Verzweiflung, in der jeder Mensch mehr oder weniger tief drinsteckt. Wir alle, die wir hier sind, stecken bis zu gewissem Grad in Verkrampfung, Angst, Not und Belastung. Und das, was uns da heraushilft, das nennt die Bibel Paresia. Freies Heraussagen, bekennen, in Worten das ausdrücken, was uns bewegt und erregt und bedrückt und beglückt. Es bedeutet aber nicht nur Lösung und Durchbruch nach dem Wort, wer seine Übertretungen verbirgt, versteckt, verdrängt, nennt man das in der Psychoanalyse, wird kein Gelingen haben. Über vielen Menschenleben, auch von Gläubigen, stehen die beiden schrecklichen Wörter kein Gelingen, weil man nicht diese Freudigkeit, dieses freie, offene, lösende Heraussagen hat, weil es entweder politisch verboten wird, wie wir vorhin hörten, oder weil wir in unserer Angst und in unserer Unwissenheit der Gedanken Gottes nicht den Mut haben, einmal mit dem Schmutz und der Not und dem Jammer unseres Lebens aufzuräumen, das mal herauszugeben. Das ist nur die eine Seite. Lösung, Durchbruch, freies Herausgeben von allem Gift und von aller Galle, die sich krankheitmachend in uns ansammelt. Das ist die negative Seite. Und zum Zweiten bedeutet, wir werden das nachher sehen, an den biblischen Beispielen, von denen ich ja leider nur ein paar geben kann. Zweitens bedeutet es, ein Teilhaben mit Gott und Christus und ein Gleichwerden mit Gott und Christus. Ich habe den Bogen nicht überspannt. Ich habe nicht zu viel gesagt. Denn wir werden Gott gleich sein Und wir werden dem Sohn gleich sein und werden ihn schauen, wie er ist. Und das ist Parrhesia. Das ist genau das gegenteilige Verfahren des Heiligen Geistes, wie es die Tyrannen der Erde und wie es der Tyrann des Weltalles gebraucht, Satan. Das ist die Parrhesia, die Freudigkeit, die Freimütigkeit. Und das ist die wichtigste, grundlegende Frucht und die Methode des Heiligen Geistes, die er anwendet, wenn wir uns ihm öffnen, ihm zur Verfügung stellen. O, möchte Gott in dieser Mittagsstunde dieses Wort Freimütigkeit oder Freudigkeit uns so lebendig werden lassen, in unseren Herzen so aufleuchten lassen, dass es uns eine Hilfe wird für unser ganzes Leben. Ich sage noch einmal das Fremdwort Parrhesia, Pan, alles, Rena, Ausspruch, heraussagen, alles heraussagen. An Not und Angst und Leid, an Schuld und Schmutz und Sünde und Jammer, aber auch alles heraussagen an Lob und Preis und Anbetung und all dem, was unser Herz bewegt. Genau das Gegenteil von der Methode des Feindes. Und der Feinde auf religiösem und auf politischem Gebiet. Deshalb noch einmal danke für deine Einleitung. Ja, es war der rechte Unterbau für mein Zeugnis. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Obwohl ich ihm nur sagte, er wog mich, worüber willst du dienen? Das sagte ich über die Parrhesia. Und nun ist ja dieses Erlebnis wirklich, wirklich der richtige Ausgangspunkt. Und nun wollen wir das Positive hören, was vielleicht, ich weiß es ja nicht, in dem großen Saal, dem Deutschen Museum, nicht so gesagt werden konnte, wie wir es sagen dürfen. Wir Laien dürfen oft mehr sagen als die hohen Theologen. Wir dürfen oft die biblischen Wahrheiten kühner und freier hineinwerfen, wie heilige Blitze unseres Gottes. Ja, und das ist ein großes Vorrecht. Wir haben keinen wissenschaftlichen Ruf zu verlieren und wir haben nichts und niemanden zu scheuen. Ja, das ist was wert. Also, Freimütigkeit, Freimut, als grundlegendes Amt des Heiligen Geistes, als Kraft, die uns löst und reinigt auf der einen Seite und beglückt und verklärt und uns teilhaben lässt am Vater und am Sohne und uns gleichgestaltet dem Vater und dem Sohne. Das ist die Freudigkeit oder die Freimütigkeit, von der wir jetzt hören möchten. Erstens, ich schlage auf Apostelgeschichte 4,31, denn ich will ja mein Zeugnis nicht aufgrund von Überlegungen, sondern aufgrund des Wortes Gottes sagen. Apostelgeschichte 4,31 ist das Erste, was ich euch bezeugen möchte, meine Brüder und Schwestern. Und da heißt es, sie waren versammelt, sie haben gebetet, da bewegte sich die Stätte, sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes, den Logos Gottes, mit Freimütigkeit. Hier haben wir den Weg zur göttlichen Freimütigkeit. Ich nenne ihn noch einmal. Versammlung. Wir kommen zusammen. Lasst uns nicht unsere Versammlung versäumen. Zweitens, wir beten. Wir hören beten das Wort. Wir beten einsam und gemeinsam. Drittens, da bewegt sich die Stätte. Da wird es gewartet. Meine Brüder, ob es sowas heute noch gibt, ich habe das einmal in einer Beerdigung in Stuttgart bei einer Einäscherung eines Bürgermeisters, dessen gläubige Frau mich bat, sie vorzunehmen, erlebt, dass ich die Städte bewegt habe. Ich habe das von einer Reihe von Zeugnissen auch dann gehört, dass man den Eindruck hat, Gott spricht so, dass scheinbar die tote Materie nicht schweigen kann, sondern irgendwie nicht beteiligt ist. Es gibt Gesetze, die weit über die der Mechanik hinausgehen. Die Gesetze des Geistes, des Lebens und der Dynamik, des Pneuma, das heißt der Kraft des Geistes, sind wunderbar. Ich hätte das nicht geglaubt, dass es sowas gibt, wenn ich es nicht erlebt hätte und habe das für mich behalten. Habt ihr gesagt, du hast dich getäuscht. Aber dann haben wir eine Reihe von Geschwistern das bestätigt. Nüchterner gebildeter Geschwister. Aber ich will nicht Näheres davon sprechen, ich will nur sagen, solche Sachen gibt es auch heute noch, dann und wann. Versammelt, gebetet, die Städte bewegte sich, man wird mit Geist erfüllt und man redet das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Jeder Einzelne ein Evangelist, jeder Einzelne ein Seelsorger. Das ist Gottes Programm für dich, durch den Heiligen Geist. Das nimm mit als eine Pfingstbotschaft für dich persönlich, Bruder und Schwester, Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter deiner Gemeinde, in die Gott dich hineingestellt hat. Das ist groß und wunderbar. Das ist die erste Stelle. Nun will ich euch stufenweise aus der Apostelgeschichte in die Paulusbriefe hineinführen und zuerst zwei Zeugnisse aus den Korintherbriefen und dann zwei Zeugnisse aus dem Epheserbrief, dann eins aus dem Kolosser, aus dem Philipperbrief und dann die Parousia Christi am Kreuz aus dem Kolosserbrief. Ich sage zweitens, 2. Korinther 3, Vers 11 und 12. Da führe ich euch ein Stück weiter. Ich habe ja eben erst die grundlegende Außenseite bezeugt. Jetzt führe ich euch weiter, was Gottes Wort unter der Parousia, unter der Freudigkeit und Freimütigkeit mit ihren immanenten, das heißt in ihr wohnenden Kräften und Gaben und Segnungen uns geben und mitteilen will. 2. Korinther 3, Vers 11 und 12. Da steht geschrieben, wenn das, was hinweggetan werden sollte, mit Herrlichkeit begann, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit stehen? Da wir eine solche Erwartung haben oder Hoffnung, so gebrauchen wir große Freimütigkeit. Das ist so ein frommes Wort, bei dem man sich gar nicht denkt. Fromme Worte, die sind ja billig. Nein, meine Freunde, hier ist jedes Wort von Wucht, von Gewicht und von Bedeutung. Und ich will versuchen, etliches aus diesem Zeugnis so aufleuchten zu lassen, dass wir für unser praktisches Leben es wirklich benutzen können. Und dass auch wir sagen können, ich gebrauche große Freimütigkeit, ich mache Gebrauch von diesem Heraussagen. Ich mache Gebrauch von diesem Entleertwerden, von allem Gift und allem Dreck und aller Angst und aller Not und von diesem Erfülltwerden mit dem Wesen, mit den Seligkeiten und Wonnen Gottes und Christi. Hier ist die Rede von zwei Dingen, von solchen Dingen, die hinweggetan werden und von solchen Dingen, die bleiben. Es gibt nach der Schrift ein Bleibendes und eines, was hinweggetan wird. Zum Beispiel das Gesetz wird hinweggetan. Das hat nur eine zeitweise Bedeutung und Aufgabe, das bleibt nicht. Das wird hinweggetan. Aber die Gnade, die Hoffnung, der Glaube, die Liebe, wann hören die auf? Die hören immer auf. Das ist das Bleibende. Das ist das Bleibende. Nun aber bleibet. Das Gesetz wird hinweggetan. Steht geschrieben. Nun aber bleibet. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Agape, die Gottesliebe. Die Gottesliebe. Die wir noch meistens nur in ihren Stufungen kennen. Die Welt versteht unter Liebe. Die Welt versteht unter Liebe Unzucht und Hurerei. Das ist bei ihr Liebe. Wir wissen, die Bruderliebe ist was Wunderbares. Die Sympathie. Das Zugeneigtsein, das seelische Verstehen, das seelische Eingehen auf den anderen, ist etwas Wunderbares. Aber die Gottesliebe, die Agape, ist unendlich mehr. Was viel größer. Das Gesetz gehört zu dem, was hinweggetan werden wird. Dazu gehören auch die Äonen. Die laufen ab und hören mal auf. Aber Gott selbst und seine Liebe und sein Sohn und seine Gemeinde und alles, was neu gezeugt ist, das hört lieber auf. Das bleibt bestehen. Wenn nun das, was hinweggetan werden sollte, also zum Beispiel das Gesetz, das was ja mit Donner und Blitz und gewaltigen, wunderbaren Begleiterscheinungen gegeben wurde, sein Gesetz hat er herrlich und groß gemacht, lesen wir. Jawohl. Und trotzdem wird es hinweggetan werden, wenn seine Aufgabe erfüllt ist. Aber das Bleibende, wie viel mal wir das in Herrlichkeit bestehen oder in Herrlichkeit sein, im Urtext heißt eigentlich nur wie viel mehr in Herrlichkeit. Weil wir nun eine solche Hoffnung haben oder Erwartung. Wir warten darauf, dass wir in dieser vergänglichen Welt mit ihrem Betrug, der Augenlust und der Fleischeslust des Hochmuts des Lebens, mit ihrem Tanz, mit ihrem Lackieren der Sünde, mit ihrem Betrug, dass wir in dieser Welt das Wesenhafte, das Göttliche, das wirklich Beglückende, Umgestaltende, Verwandelnde, unfassbar Schöne und Große haben, was die Welt nicht geben kann mit ihrem Ersatz und ihrer Lüge. Weil wir das haben, gebrauchen wir große Freimütigkeit. Das heißt, wir machen Gebrauch von der Möglichkeit, alles, was in uns ist, an Angst und Not und Schuld und Sünde herauszuwagen. Wir haben, weil wir diesen Durchblick haben, was vergehen wird und was bestehen wird. Und weil wir den Durchblick haben in das Wesen der Welt, in den Betrug Satans und der Sünde und den Einblick haben in Gottes wunderbares Wesen, das zutiefst und leidend beglückt, da gebrauchen wir die Freimütigkeit und geben alles raus. Und haben den Mut zu sagen, liebe Frau, ich bitte dich um Verzeihung, ich war wieder recht brutal zu dir. Entschuldige bitte, tut mir leid, du hast es nicht verdient um mich. Das sagen wir. Ihr Ehemänner, habt ihr das auch schon gesagt zu eurer Frau? Einer. Why? Brüder, wenn ihr das nicht könnt, dann ist Haus. Ich habe den Mut gehabt, meinen 16- und 17-jährigen Kindern im 10. Schuljahr zu sagen, ihr Kinder, ich habe gestern, habe ich euch angeschrien und geschimpft. Es tut mir so leid, das war nicht recht. Vergebt mir. Vergebt mir. Ich bin nachts spät heimgekommen, bin kaum sehr spät in die lang nach Mitternacht ins Bett gekommen, war morgens nicht ausgeschlafen, hab verschlafen, hab keine Zeit gehabt, das Wort Gottes zu lesen und zu beten und bin fortgerannt in den Dienst. Und da habe ich keine göttliche Vollmacht gehabt. Und da habe ich keine Liebe gehabt zu euch, die ich mir jeden Morgen schenken lasse. Und deshalb habe ich euch geschimpft, habe mit euch Krach gemacht. Entschuldigt bitte, es tut mir leid, es war nicht recht von mir. Habe ich den Mut gehabt, meinen Kindern zu sagen. Ist das kein Gott, der so vor seiner Klasse steht? Ich glaube nicht. Mir ist kein Stein aus meiner Krone gefallen. Die Folge war eine Erweckung. Ich habe mit 17 meiner 34 Schüler von der Klasse, mit 17 genießend gebetet, die haben mir ihre Sünden bekannt. 17 von 34. 8 Mädchen und 9 Buben. Mann. Also mehr Buben als Mädchen. Mehr Männer als Frauen. Meine Lieben, das habe ich erlebt und erprobt. Das habe ich aus dem Volk erkannt und das hat Gott in mein Leben hineingelegt, auch in Versammlungen da und da. Wenn wir nicht den Mut zur Parousia haben, zum Bekennen, zum Herausgeben unserer Schuld, unserer Fehlungen, unserer Torheit und sagen, das habe ich verkehrt gemacht, das war nicht recht von mir, wenn wir nicht den Mut haben, dann wird aus uns nichts. Dann steht über unserem Leben, stehen die beiden Worte, kein Gelingen. Und dann kommt etwas anderes, was nicht in der Bibel steht, dann kommt die Nervosität. Dann kommt die Angst, die Minderwertigkeit, die Täuschung, die Lüge, die Heuchelei, das als ob, um es mit Schopenhauer auszudrücken, das kommt in unser Leben. Ja, ich stand auch oft am Rande und war in Gefahr hineinzugleiten. Stehen wir in großer Gefahr. Wer wir auch sein, was für einen Beruf wir auch haben. Meine Lieben, das ist Parousia. Das ist Parousia. Wir gebrauchen Parousia, wenn wir den Durchblick haben bis in das Herz Gottes. Hinein in seine Gedanken, in sein Wesen, in seine Ziele, in seine Methoden, die uns zunächst immer erst demütigen, die uns zunächst immer erst verschlagen, die uns immer klein machen, die uns immer in peinliche Situationen führen, wo der alte Adam sagt, du kannst dich doch nicht blamieren, du bist doch ein Kerl. Und wenn wir da den Sieg haben, meine Freunde, da brechen die Dämme, da strömt das Licht, das Heil, die göttliche Vollmacht. Das ist wahr. Wir gebrauchen viel Parousia, viel Vollmacht. Wir machen Gebrauch von diesen Dingen. Denn Parousia kann unter Umständen auch mit Vollmacht übersetzt werden. Das ist die zweite Stelle, die ich euch sagen wollte. Wenn das, was in mir getan werden sollte, das Gesetz mit Herrlichkeit begann, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit Bestand haben, das von Gott kommt, das durch Christus uns zuströmt. Deshalb, weil wir das wissen, weil wir das sehen, gebrauchen wir die Parisia, das heißt, wir sagen alles heraus. Wir verstecken nicht. Wir brauchen nicht mehr zu heucheln. Wir demütigen und beugen uns vor Gott allein oder vor dem, an dem wir gesündigt haben. Sagen das ganz offen. Und damit strömt das Leben und die Kraft des Geistes in uns. Und damit kommen jene Kräfte, die uns ein Teilhaben an den Gottes und Christus wonnen und ein hineingestaltet werden in seine Wesensart uns vermitteln. Und da kommt all das, was wir aus eigenen Kräften gern sein möchten. Wir möchten alle reine Menschen sein. Und sind doch in unserem Gedankentrieb und Traumleben oft so dreckig gewesen. Und wir möchten wertvolle Menschen sein, dass unser Leben einen Zweck und einen Sinn hat. Und fruchtbare Menschen und treue Menschen. Und können es doch nicht, können es doch nicht. Und kommen doch immer wieder zu dem Urteil, dass Paulus sagt, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und dann liegen wir am Boden und denken, aus mir wird ja doch nicht. Aus mir wird ja doch nicht. Wer hat doch niemals das gedacht, aus mir wird doch nicht. Ich bin ein Versager. Ich bin eine Niete. Aus dem anderen ja, aber aus mir nicht. Brüder, dafür sterben wir alle einmal. Alle. Und wohl dem, der sich da hineinführen lässt. Und wer das einmal geschmeckt hat, wie Gott ihm aus dem Nichts, aus der Depression, aus der Angst, aus dem tiefsten Bankrott, wenn er alles gesagt und alles herausgegeben hat, wie Gott ihn da nicht zertritt mit seinem heiligen Fuße, wie man ein ekles Tier zermalmt auf dem Wege, sondern dass Gott ihn liebend an sein Herz zieht, ihm den Kuss der Liebe gibt und ihn überaus segnet. Wer das einmal erlebt hat, der kommt immer wieder und lässt sich immer wieder vom Heiligen Geist in die Parisia des Totalzerbruchs und des völligen Bekenntnisses vor ihm und wo nötig auch vor einem Menschen, an dem man gesündigt hat, oder von einem Menschen, dem man Dinge, die man nicht allein bewältigen kann, Zauberei finden, schwere Fleischessünden und so weiter, wie man dem sagt und ihn bittet, hilf mir, das ist etwas Wunderbares. Das ist die Parisia. Das war mein zweites Zeugnis. Und nun kommt das dritte aus dem gleichen Brief. Und ich möchte euch hier an diesem dritten Zeugnis euer Herz bewegen. Ich möchte euer Herz bewegen und erregen, damit ihr in diesem Wort, das transparent ist wie jedes Gotteswort für Christus, das heißt, aus jedem Gotteswort strahlt uns Christus heraus, wenn wir es recht verstehen. Wie Luther sagte, die Schrift treibt Christus. Wie Jesus sagte, forschet in den Schriften, wie sind das die von mir Zeugen? Ob Zustände in Korinth geschildert werden oder in Laodicea oder auf dem Wüstenzug Israels, immer redet die Schrift von Christus. Und so ein Wort will ich euch jetzt vorlesen. Ich lese 2. Korinther 7, Vers 2 bis 4. Ein gewaltiges Zeugnis. Ich kann es nicht lesen, ohne tiefes Inneres ergriffen sein. Ich lese zunächst mal das Wort, wie es da steht, und wir wollen es hören, wie man ganz natürlich eine Mitteilung hört, wie man von einem anderen vernimmt oder in der Zeitung liest oder die angegeben wird. Wir wollen es ganz natürlich zunächst auf der E-Linie, auf der sachlichen Linie lesen. Und dann will ich versuchen, euch so zu zeigen, wie der Heilige Geist die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende gelesen haben will, nämlich Christus bezogen. Die Schrift zeugt von ihm in allen Einzelheiten. Ich lese. Nehmt uns auf. Das schreibt Paulus, ein hoher gebildeter Akademiker, ein Mann, der ein Schüler des größten damaligen Theologen war, des Professors Gamaliel, Gamaliel, das heißt auf Deutsch, bitte nicht lachen. Gott ist mein Kamel. Das Kamel ist in der Schrift das Bild für den Reichtum. Ein Kamel ist schon ein großes Vermögen. Hiob hatte 3000 und hat sie alle verloren. Aber dafür hat er 6.000 bekommen. 1:2. Alles doppelt bekommen. Und Gott ist bei der Reichtum. Kamal. Das ist dasselbe Wort wie Gimel. Gimel ist der dritte Buchstaben im hebräischen Alphabet. Alles mit Gimel und Gimel heißt Kamel. Und das Kamel ist das Symbol des Reichtums Gottes. I heißt mein und El heißt Gott. Kamal, I, El. Gott ist mein Reichtum. Gott ist mein Schatz, Gott ist mein alles. Bei dem hat er studiert, Theologie. Und dieser Mann, dieser Paulus, dieser Schüler des Gamaliel, der steht vor den Korinthern. Und diese Korinther waren zum größten Teil Hafenarbeiter. Und diese Korinther waren die sittlich angeschlagenste Gemeinde. Da gab es ganz massive Sünden. Da gab es grauenhafte Dinge. Sowohl in der theologischen Beziehung, aber Leute, die haben die Auferstehung geleugnet. Und dann gab es da Dinge in sittlicher Beziehung. Grauenhafte Dinge. Anfragen haben die gestellt an den Paulus. Anfragen soll man nicht für möglich halten. Darf ein Gläubiger zu einer Hure gehen, haben sie gefragt. Er hat dann beantwortet, seinen Brief. Oder einer war bei seines Vaters Weib, bei seiner Stiefmutter und so weiter. Und diese Gemeinde zum großen Teil aus Analphabeten, zum Teil aus Sündern, nur wenige gebildete und bessere Leute, waren nur wenige dabei. Und diese Gemeinde, diese korinthische Gemeinde, die nach außen hin gesehen, alles war als eine Mustergemeinde. Vor dieser Gemeinde steht Paulus, also die schreibt er, nehmet uns auf. Mit uns meint er sich und seine Mitarbeiter. Also im engeren Kreis gefasst, nehmet mich auf. Er bittet darum, der Mann, der Person Jesu Christi, der gesegnetste, begnadetste, mit allen Kräften und Gaben Gottes ausgerüstete, vollmächtige Mann war, der steht bitten da, nehmet mich auf, nehmet mich auf. Ich lese weiter. Wir haben niemand Unrecht getan. Meint der Paulus, wäre ein Gauner gewesen, ein Hochstapler? Nein, nein. Mein Leben war Christus. Christus selbst mein Leben. Sterben mein Gewinn. Nicht mehr rede ich. Christus lebt in mir. Ich sehne mich nach euch allen. Mit dem Herzen Christi Jesu. So war Jesus in ihm. Er war ein wunderbarer Christusdarsteller. Er selbst lebte gar nicht mehr. Das Leben Christi lebte in ihm. Und der bittet, nehmet mich auf. Ich habe niemand Unrecht getan. Wir haben niemand verdorben oder verderbt. Satan hat unter den vielen Namen, die ihm die Schrift gibt, auch den Namen der Verderber, der Verkläger der Brüder. Wenn man so einen Bruder am Zeug fliegen kann. Oh, das ist was, nicht wahr? Bruder Riedinger, der hat auch seine Fehler. Ja? Und der Otto Fussler ist auch kein Vollkommener. Und der Adolf Heller, der kommt schon gar nicht in Betracht. Nicht wahr? Oh, ja. So. Es war so schwitzen die Frommen. Nicht wahr? So ist es wahr. Meine Freunde, wir haben niemand verderbt, sagt Paulus. Niemand verderbt. Und was waren seine frommen Mitarbeiter? Was waren die so glücklich, als er im Gefängnis saß und sagten, so, jetzt muss das Maul halten. Jetzt kommen wir zum Zug. Jetzt reden wir. Und da verkündigten sie aus Neid und Streit, verkündigten sie Christus um den Paulus zu ärgern und ihm Schaden zuzufügen. Aber der Paulus, der hat aber die Meinung gesagt und hat einen Bandstrahl gegen sie geschleudert, ja? Nee, der hat gesagt, ich freue mich und will mich freuen, wenn nur Christus verkündigt wird. Sei es aus Wahrheit oder Vorwand. So hat Paulus gesagt. Und dieses wurde ihm zugerechnet bei der Endabrechnung. Ach, was sind wir für arme Zwerge, für arme Tröpfe gegenüber diesem Riesengeist Paulus. Was habe ich mich vor meinem Bruder Paulus schon geschämt? Was habe ich mich vor ihm schon geschämt? Hab gesagt, was bin ich doch für ein armer Tropf? So hat er gehandelt. Er hat geliebt, gesegnet, auch die sich freuten über seine Gefangenschaft und seinen Banden Trübsal zufügen wollten und Christus verkündeten aus Neid und Streit. Darüber hat er sich gefreut. Können wir das auch? Wir haben niemand verderbt, sagt Paulus. Wir haben niemand übervorteilt. Glaubt ihr, der hätte die Korinther ausbrechen wollen? Das schafft er mit seinen eigenen Händen. Meine Freunde, wild sein wird. Nicht zu verurteilt sage ich es euch, denn ich habe euch ja gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid. Paulus sagt, ihr für Rinder, trotz eurer Sünden und Fehler und Schwachheiten, ich habe euch im Herzen, das heißt, ich habe euch lieb. Neulich war ich bei einer netten, gebildeten Frau, hat 5 gläubige Töchter, irgendwo in Deutschland. Aber der Mann ist ein Original, aber er ist manchmal ein bisschen tölpelhaft und ein bisschen sehr derb. Und da sagte sie mir, bei seines Mannes, ach Adolf, mein lieber Mann ist ein schrecklicher Kerl, aber er hat den Herrn Jesus lieb und deshalb sind wir einig. Ist das kein schönes Wort? Ihr Frauen, habt ihr auch so schreckliche Kerle als Männer? Wenn sie den Herrn Jesus lieb haben, dann ist alles. Wenn sie den Herrn Jesus lieb haben, dann ist alles gut, denn die Liebe deckt alles zu. Ja. Ja, die Diakonissen haben es besser, die brauchen sich nicht so rum zu ärgern mit ihren Männern. Die haben es besser. Meine Lieben, ich habe niemandem Unrecht getan, ich habe niemanden übervorteilt, ihr seid in unseren Herzen. Um mit zu sterben und mit zu leben. Wenn ihr lebt, wenn es euch gut geht, freuen wir uns. Und wenn ihr Sterbenswege geht, wir leiden und sterben mit euch. Sagt Paulus, den Korinthern, den Hafenarbeitern, den Allerbeten, den Unreinen, den Sündern. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Ich brauche nichts im Herzen. Ich sage euch alles. Ich sage euch, wie ich euch liebe. Ich sage euch aber auch eure Fehler. Weil ich euch liebe. Das ist Parisia. Das ist paulinische Parisia. Groß ist meine Freimütigkeit. Groß mein Rühmen eure Treiben. Wenn ich wohin gehe, da sage ich, ha, ihr müsst mal nach Korinth kommen. Das sind Leute, das sind sämtliche Gnadengaben vertreten. In Korinth, man sämtliche Gnadengaben. Gnadengaben sind nämlich kein Beweis für sich diese Höhe. Gar nicht. Ja. Da waren alle Gnadengaben. Aber über diese wunderbaren, ernsten und wichtigen Zusammenhänge will ich jetzt nicht reden. Jedenfalls hat der Paulus sich gebrüstet. Das Wort, das im Urtext steht, das heißt brüsten. Geht man nach Korinth, oh, das sind Gläubige, die haben ihre Sünden ausgegeben, die haben ihre Sünden preisgegeben, die haben Christus ergriffen. Und Christus ist ihr Leben. Geht mal dahin. Er hat sich gerühmt, seiner Korinther, dieser Gesellschaft. Groß ist mein Rühmen. Ich bin mit groß, ganz voll und getröstet über die Zustände in eurer Gemeinde oder in euren Gemeinden. Ich bin ganz überströmend in der Freude. Oh, wenn ein Mensch einen Sterbensweg gegangen ist, voll Bitternis, dann war Paulus. Und der schreibt, ich bin ganz überströmend in meiner Freude. Das waren keine irdischen Freuden. An schöner Wohnung und Nahrung und Kleidung, an gutem Umgang. An wissenschaftlichen Konferenzen und so weiter. Oh, er ging ja einen Sterbensweg ohne Gleiche. Nächst einmal im 2. Korintherbrief, was unser Bruder Paulus alles durchgemacht hat. Und dann hat er gesagt, seid meine Nachahmer. Ja. Meine Freunde, jetzt kommt die Hauptsache. Ich bin ganz überströmend in der Freude bei all meiner Drangzahl. Bei all meiner Bedrängnis oder genau gesagt bei all meinem Eingezwängtsein, schlüssig steht da im Urtext, Eingezwängtsein. Und jetzt sage ich noch etwas für die Feinschmecker, für die, die ein griechisches Testament da haben, sage ich noch etwas. Wir sind ganz überströmend in der Freude, überall unsere Drangzahl. Aber das schlägt dem fast den Boden aus. Kann man über seine Drangzahl ganz überströmend in Freuden sein? Kann man das? Das kann man. Hier steht Epi. Dieses Wort Epi, das hat mir Welten erschlossen. Das hat mich so gebräust. Man kann in eine solche Hingabe an Christus kommen. Oder viel so sagen, Jesus, oh Paulus, ist in eine solche Hingabe an Jesus gekommen. saß er selbst über seine Drangsal, weil er wusste, was die Drangsalen bewirken. Weil er wusste, was herauskommt, wenn wir in den von Gott uns auferlegten Drangsalen bleiben. Drunter bleiben, nicht murren, nicht schlagen, nicht sie mit Gewalt wegbeten wollen, sondern ausharren, solange es Gott gefällt. Und darüber kam eine tiefe Freude. Er hat sich gefreut über all seine Drangsal. Er ist ganz überströmend geworden über all seine Drangsal. Das ist Erlösung, wenn man auch für die Drangsale in überströmender Freude beten kann. Merkst du jetzt, was wir für arme, unerlöste Menschen sind? Wenn was Unangenehmes kommt und da sind wir mürrisch und das passt uns nicht und da werden wir zappelig und nervös und sagen, ich bin heute so nervös, das war ich rum und so weiter. So sind wir. Paulus wurde das nicht, er war ganz überströmend in der Freude über all seine Drangsal. Das ist unglaublich. Ich habe euch jetzt zwei Verse gelesen. Drei Verse, Vers 2, 3 und 4. Ich lese sie noch einmal. Und wir wollen dabei uns die Riesengestalt des Apostels Paulus anschauen. Nehmet, ich will zu einem der Einzahl lesen, dich auf. Ich habe niemand Unrecht getan. Ich habe niemand verderbt. Das macht der Verderber, der Teufel ist der Verderber. Ich habe niemand verderbt. Ich habe niemand übervorteilt. Der Teufel will uns übervorteilen. Steht geschrieben, das gleiche Wort. Der Teufel sucht immer uns zu betrügen und zu übervorteilen. Indem er uns Dinge vorstellt als höchst begehrenswerte Ziele, ohne deren Erreichung unser Leben scheinbar sinnlos wäre. Das ist ein Haupttrick. Ein Haupttrick des Teufels. Dass er was während Begierden in uns erweckt. Er sprach um Fernseher, weil die Nachbarin auch einen hat. Deshalb muss ich auch einen haben. Und darauf beruht auch das Prinzip der modernen Selbstbedienungsläden. Da werden die Bedürfnisse erweckt. Da darf man was nehmen, darf angucken, die Hand nehmen und dann kann man es wieder hinstellen. Man kann es aber auch in seinen Korb tun. Man kann es sogar in seine Taschen tun. Kann man? Die Zahl der Diebstähle in den Selbstbedienungsläden steigt erschreckend in den letzten Wochen und Monaten. Da werden die Menschen zu Dieben gemacht, indem man in ihnen Verlangen erweckt und es ihnen leicht macht, auf dem Weg der Sünde, des Diebstahls, sie zu befriedigen. Der Teufel weiß, warum er die Mode und das Neueste auf allen Gebieten, auch auf dem Gebiet des Einkaufs, den Menschen vorserviert. Was nun nebenbei? Wir täuschen unseren Herzen. Ich habe euch lieb, sagt Paulus, diesen Korinther, mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen. Ich habe euch lieb. In Korinth gab es vier Parteien. Eine war die paulinische, eine war die christliche und eine war die des Barnabas. Und eine waren die apollonischen, haben sie sich genannt. Ja. Schon damals, vier verschiedene Gruppen. Und hat jeder gesagt, wir sind die Richtigen, zu uns müsst ihr kommen. Bei uns ist es Richtige. Damals, schon damals. Und dann sagt er noch, groß ist meine Freudigkeit, meine Freimütigkeit gegen euch, ich halte nichts zurück. Denn wenn ich etwas zurückhalte von dem ganzen Plan Gottes, dann werde ich schuldig an eurem Blut, sagt er ein andermal. Und wenn wir etwas zurückhalten von dem ganzen Plan Gottes und der vollen Erlösung, werden wir schuldig am Blut unserer Brüder. So steht es geschrieben. Das ist dein ernstes Wort. Ich bin mit Trost ganz voll, ich bin ganz überströmend über meine Drangsal, weil ich weiß, dass diese Drangsal euch zugute kommt. Ich werde bedrängt um eures Heiles willen. Ich will gern der Bedrängte sein, wenn ihr nur den Nutzen davon habt. So steht Paulus vor der Gemeinde in Korinth. Und das Wort, das uns hier bewegt, das ist die Freudigkeit, die Freimütigkeit. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und nun lese ich das noch einmal. Und nun bitte ich euch, jetzt schaut einmal auf den Herr Jesus. Denn das, was Paulus gelebt hat, war nicht sein Leben, sondern das war das Leben Jesu. Christus lebt in ihm. Christus redet durch ihn. Ich wage nichts zu sagen, außer dem, was Christus durch mich gewirkt hat. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und deshalb zieht der Glaube. Und bitte nehmt diesen Schlüssel mit und gebraucht ihn möglichst oft. Sieh der Glaube in dem, was Paulus einer Gemeinde sagt, hier den Korinthern, Epheser, Philippern, Galater, Kolosser und so weiter, dem, was Paulus der Gemeinde sagt, einer Gemeinde sagt, sieh der Glaube das, was der Herr Jesus Christus, der Rechten Gottes, allen sagt. Und das sagt jetzt Jesus uns. Denn Paulus ist das Sprachgefäß des verherrlichten Christus. Höre, was Jesus dir sagt. Bitte hört alle. Nimm dich auf. Hast du ihn aufgenommen? Hast du dein Herz Jesus gegeben? Hast du gesagt, Herr, hier sind meine Sünden und Sanden. Ich beuge mich vor dir. Ich bringe dir alles. Ich mache radikal Bruch mit der Vergangenheit. Ich vergesse, was da hinten ist. Und weihe mich dir. Wer hat es noch nicht getan? Bitte, lass dir es jetzt sagen. Jetzt steht Jesus vor dir. Nimm mich auf. Ich habe dir kein Unrecht getan. Ihr Gotteskinder, hat der Herr Jesus euch mal Unrecht getan? Nein, hat er nicht. Er hat uns nur Gutes und Liebes erwiesen und uns unsagbar glücklich und frei und froh gemacht. Und dann geht es weiter. Ich habe niemand verderbt. Der Herr Jesus ist kein Verderber, der ist ein Soter, das heißt ein Herausreiter, ein mit Gnade umhüllender und ein ans Ziel führender. Das steckt in dem Wort Sozein, in dem Wort Soter. Das ist überwältigend schön. Das ist der Herr Jesus. Und du gehörst ihm noch nicht. Du hast ihm noch nicht dein Herz gegeben. Ist noch einer da? Ihr Jungen, ich sehe ein paar Jungen da. Jetzt der Heiland, der Herr. Tut es jetzt, ihr könnt es. Erwartet darauf. Und ihr Alten, die ihr fromm seid. Ich stelle Leute, die gehen 40 Jahre in die Versammlung und haben noch keine Heilsgewissheit. Ich weiß von einer weißhaarigen Diakonisse, die hat 40 Jahre das Harmonium gespielt und nie eine Versammlung versäumt in der 40 Jahre. Aber Heilsgewissheit hatte sich eine, die sie dann zusammenbrach. Und der Herr ihr Leben darf und etwas Wunderbares erlebte. So bittet jetzt Jesus uns, was damals Paulus geschrieben hat an die Korinther, das sagt jetzt Jesus dir und mir, nimm mich auf. Ich habe dir nicht Unrecht getan, ich habe niemand verderbt, ich habe niemand überverteilt. Ich verurteile euch ja nicht, verdamme euch ja nicht. Ich habe euch ja erlöst, das heißt ja in meinem Herzen, ich bete ja für euch. Der Herr Jesus betet für diese Versammlung, er ist mitten unter uns. Und ist auch zur Rechten Gottes und vertritt uns und betet für uns. Und betet, dass niemand diesen Raum verlasse, ohne mit der Totalität in seinem ganzen Leben sich Christus hingegeben und geweiht zu haben. Das ist das Evangelium. So müssen wir unsere Bibel lesen. Was in der Bibel steht, es war einmal vor 2000 Jahren in dem alten Buch da, in dem altmodischen. Das sagt Jesus jetzt und heute. Das ist kostbar. Womit zu sterben und zu leben. Es ist nicht ein Schmerz, der nicht trifft sein Herz. Es gibt keine Kräfte des Leides oder der Seligkeiten, die dein Leben erfüllen, die nicht durch das Herz Jesu gegangen sind. Niemand im Universum kann so sich verstehen und liebt sich so und kümmert sich so um die kleinsten Dinge deines Lebens, als der Herr Jesus, der dich ganz haben will. Der dir nur unendlich mehr geben will, als du bis jetzt hast. Hier ist keiner, der gar nichts von Jesus hat, als hier keiner. Etwas habt ihr alle. Aber er will euch mehr geben. Er will euch unendlich mehr geben. In dem Maße will er uns ihm öffnen und ihm geben und selber ihm ist er, ich, uns. Lass doch bitte diesen Nachmittag dazu dienen, dass in deinem Herzen der Wunsch lebendig wird, Herr, ich will dir ganz gehören. Ich will nicht dir völlig weihen. Nimm mich hin und lass mich dein einzig, ewig, völlig sein. Bete so, bete jetzt so, bete heute Abend so, knie nieder, ehe du zu bestehen. Hier spricht Jesus zu uns und dann tut er etwas, das kann ich kaum glauben, aber ich weiß, dass es so ist. Er rühmt sich uns enthalten. So wie Eltern ihre Kinder loben und rühmen, unglücklich sind über ihre Kinder, was ihre Kinder sind, so rühmt sich der Herr Jesus seiner Kinder. Ich komme irgendwo in ein Haus, es ist in Deutschland, es ist irgendwo im Ausland, da komme ich in ein Haus, so alle Jahr vielleicht einmal, zweimal, und da ist eine Frau, die hat ein Kind, eine Frau von 50 Jahren, die hat ein Kind von 26 Jahren, Das ist Mongoloid. 26 Jahre, großer Kerl. Er kann noch nicht wie ein Kind von einem Jahr seine Bedürfnisse anmelden. So muss er betreut werden. Und die Frau, die muss sich ums Geschäft, um das Kind und die alte Mutter zu ernähren. Und die Frau ist so glücklich über dieses Kind. Ist so glücklich. Obwohl der kann auch nicht sprechen, kann gar nicht arbeiten. Total blöd. So. Und die Frau ist glücklich über dieses Kind und sagt, ich habe so viel Freude an ihm. Zeigt ihm die Bibel, das Kinderbuch der Bibel, die Kinder von Schnurk, Haar und Fett und so weiter. Zeigt ihm, erklärt ihm und versteht es. Und da ist sie glücklich, wenn der etwas versteht. Und dieser Idiot ist gläubig. Er ist gläubig. Ich könnte euch Erlebnisse erzählen, ergreifen. Und wenn schon ein Mensch das kann, ein Idiotenkind, das in der Not lag, der hat in Zuständen der Wut, hat der Bub seiner Mutter Büschel voll Haaren ausgerissen und sie liebt ihn. Ich stehe immer staunend vor dieser Tatsache. Und da wird mir diese Tatsache transparent durchscheinen für die Liebe Gottes und Christi. Wenn schon ein Mensch so lieben kann und um den Geliebten leiden kann, wie viel mehr der Vater in Christo Jesu. Wenn du wüsstest, wie sich dein Heiland liebt, du würdest niederknien und laut loben und danken und beten. Würdest du tun. Du würdest herauskommen, du würdest sagen, bitte, Bruder Herr, lege ich mir die Hände auf. Bruder Riedinger, lege ich mir die Hände auf. Ihr Brüder segnet dich, ich will ganz zum Herrn gehören. Ich habe das schon erlebt in der Sammlung. Deshalb sage ich das. Meine Freunde, sollen wir dieses Wort lesen? Ihr seid in unseren Herzen, um mit zu leben, mit zu sterben. Groß ist meine Freimütigkeit. Der Herr gibt euch alles, nicht was er hat. Nicht nur die Welten und allen Reichtum, alle Schätze, alle Schönheit der Schöpfung, alle Kraft und Macht und Gewalt. Ist für sich. Und was hat der Sohn vom Vater bekommen? Der Vater hat seine ganze Fülle in den Sohn gelegt. Und diese ganze Gottesfülle gibt er euch auf, dass auch ihr erfüllt seid, bis hinein in die ganze Gottesfülle. Epheser 3, 19. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Kunde, eine Freudenbotschaft, die durch nichts übertroffen werden kann. Das ist groß und wunderbar. Wir haben also gesehen, dass dieses Wort schon rein sachlich, geschichtlich, menschlich gelesen auf Paulus ein herzergreifendes Wort ist. 2. Korinther 7, 2 bis 4. Dass dieses Wort aber geistlich gelesen, durch den Heiligen Geist gedolmetscht und gedeutet auf den, der hinter Paulus steht, der in Paulus wohnt, der durch Paulus wirkt, dass dieses Wort noch unendlich größer und besehen kann. Das ist das dritte Zeugnis der Parousia. Meine Freunde, ich habe mir vorgenommen, euch zwölf Zeugnisse der Parousia zu fragen. Aber ich will es bei diesen drei genügen lassen. Ich will lieber drei Zeugnisse, fassbar, lebendig, zu Herzen gehen, behaltbar, in euch verankern, dass es euch eine Lebenskraft gibt, eine Lebensfreude, und dass euch dieses Zeugnis nie mehr loslässt. Und der Herr, der den Geist der Erinnerung gegeben hat, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, dass er uns das in der Minute der Anfechtung, der Not, der Verzweiflung, der Selbstmordgedanken, der Depression, dass er uns durch dieses Wort mit seinen Lebens- und Freudenkräften füllt. Das soll genügen. Ich wiederhole noch einmal, ich habe euch bezeugt, dass Apostelgeschichte 4,31, diese Stufenfolge, zusammenkommen, beten, die Städte bewegt sich, der Geist kommt in uns, und die Parousia als die wichtigste Frucht des Geistes, das freie Heraussagen, wird uns geschenkt. Und das zweite Zeugnis, wenn schon das Vergängliche so herrlich war, wie viel mehr wir das Bleibende, seine Kraft in uns niederlegen, und deshalb gebrauchen wir Parousia. Und das dritte, dieses Pauluszeugnis, wie Paulus vor der Gemeinde in Korinth steht, wie ein Bettler, und bitte, bitte nehmt uns doch auf. Ich habe euch ja gar nichts Böses getan. Ich habe doch nur gut gemeint, ihr seid ja meinem Herzen. Ich leide ja mit euch und freue mich mit euch, dass wir so den Bruder Paulus sehen, Aber hinter uns, ihm und über dem Bruder Paulus, wird Herrn Jesus sehen, der vor dich und mich spricht und dich anbietet, ihm ganz die Herzenstür zu öffnen, weil er alles in uns sein will, die ganze Fülle seiner Kräfte und Freuden und Segnungen in uns hineinzuströmen. Das will er tun, das wird er tun, und ich schließe damit, dass ich noch einmal sage, was Parousia ist. Das freie Herausgeben all dessen, was an Schuld und Not und Angst und Verdrängung, an Bosheit und Schlechtigkeit und Minderwertigkeit und Schmutz und Kot und Jammer und Elend ist. Raus damit, einsam oder gemeinsam, aber raus damit. Und zweitens, das Herausgeben von Lob und Dank, das sich öffnet, damit man teilhaftig wird der Kräfte und Wonnen, die Gottes und Jesu Herz bewegen, erfüllen, durchbranden in heiliger Glut. Und wir so werden, wie er ist, werden und gleich sein. Und diese Prozesse zusammen, nach ihrer negativen und positiven Seite, sind die Parousia oder die Treuigkeit oder die Freimütigkeit Gottes. Und die schenkt der Heilige Geist. Wir werden nicht, und jetzt komme ich zu der Einleitung unseres teuren, lieben Bruders Friedinger zurück, wir werden nicht eingekapselt von einem Feind, der uns nicht an uns herankommen lässt, sodass wir das alles verdrängen müssen, was an Angst und Jammer und Schmerz und Furcht in uns ist. Und der alles abschließt hermetisch, damit wir in sein Teufelsbild hineingestaltet werden und mit ihm ins Verderben gehen. Das sehen wir nicht. Wir stehen durch Christi, Kreuze Sieg, Auferstehungskraft und Gaben des Heiligen Geistes zu finden. Durch diese Kräfte stehen wir in der Parousia, dass er uns alles sagt und dass wir ihm alles sagen dürfen und dass wir gegenüber der Welt und dem Teufel nun Freimütigkeit haben und sagen, weich, ihr finsteren Geister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein und dürfen gebieten den Mächten dort oben und den Mächten dort unten und dürfen dem Bösen gebieten, im Namen und in der Kraft Jesu. Das ist Parousia. Eine wunderbare Gabe. Gott gibt sie den Ärmsten und Elendesten. Den Ärmsten und Elendesten, er gibt sie auch dir und mir. Aber wage es, mit aller Konsequenz, in heiligem Entschluss, dein Leben Jesus zu geben. Brich mit deinen Sünden. Brich mit deinen Sünden. Gib sie breit und ergreife die Gnade Gottes. Und Freuden und Kräfte und Wonnen werden dir geschenkt werden, von denen du jetzt noch keine Ahnung hast. Das ist die Parousia Gottes, die wir bekommen durch den Heiligen Geist. Der Herr sei dafür gelobt und gepriesen. Halleluja! Amen!